This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency. The tech we've seen it is Austin Watson.
He's
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Christian, was macht der Hype?
Der Hype ist gut ins neue Jahr gekommen und fängt jetzt an, Mandarin zu lernen, glaube ich. Das wird, glaube ich, immer wichtiger. I, for one, greet our new Chinese overlords. Im Bereich KI zumindest, so sieht's aus. Und ich glaube, da sind wir auch direkt beim Thema. Es wird eine KI-Folge, überraschend. Wir warten immer noch auf die erste Folge ohne KI. Irgendwann kommt sie, ich bin mir ganz sicher. Aber jetzt ist erstmal viel passiert über die Weihnachtsferien und die Zeit kurz danach jetzt. Der Januar ist jetzt auch schon fast wieder zu Ende. Und das Thema ist, glaube ich, DeepSeek, oder? Ich glaube, das wird heute der Kern der Folge sein. Und was das mit OpenAI macht und was das mit der Medienbranche macht, würde ich sagen. Wo warst du, als DeepSeek gelauncht ist?
Ehrlicherweise, I don't know, irgendwo. Ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, das hat jetzt so 9-11-Level an Relevanz. Aber es ist witzig, würde ich jetzt mal sagen. So aus einer reinen, leichten Schadenfreude.
Also Marc Andreessen hat es schon als den Sputnik-Moment bezeichnet. Was möglicherweise gar nicht so falsch ist.
Na, das funktioniert halt nur, wenn ich unbedingt, wirklich sehr, sehr unbedingt hart diese Space Race-Metapher mittragen will weiter.
Ja, und wenn man den Systemkonflikt mit China so krass sehen möchte. Er hat auf jeden Fall den Punkt, dass die amerikanischen KI-Firmen und Nvidia als Chip-Hersteller gerade ziemlich am Rotieren sind. Vermutlich ähnlich, wie es die NASA nach dem Sputnik-Moment war.
Naja, sagen wir mal so, das ist halt genau das Problem der Metapher. Es funktioniert nur dann, hätte die NASA gesagt, es gibt nur eine einzige Art, korrekte Art und Weise, Raketen zu bauen. Und das ist unsere. Und plötzlich zeigen die Russen, dass es andere Arten gibt. So, deswegen, so die Metapher ist nett. Die funktioniert, wenn ich weiterhin zum Weißen Haus laufen will und sagen will, ey, wir sind super wichtig, wir brauchen richtig viel Geld. Sie funktioniert aber halt null, wenn ich die Realität anschaue.
Auch das stimmt auch. Project Stargate ist auch passiert. Die Inauguration, also Trump ist jetzt offiziell wieder präsent. Auch das ist passiert seit der letzten Folge. Und das ist, ich finde, eine ganz interessante Parallele zwischen Project Stargate und DeepSeek ist tatsächlich, dass ich auch bei Project Stargate einfach ein paar Tage gebraucht habe, bis ich aus den Informationen rauskristallisieren konnte, um was es eigentlich tatsächlich geht. Weil ich dachte bei Project Stargate tatsächlich zuerst auch, die US-Regierung wolle 500 Milliarden investieren in KI. Und erst später habe ich dann verstanden, dass es eine Initiative war, die es schon vorher gab, wonach Oracle und OpenAI und andere 500 Milliarden in KI investieren sollen. Geld, von dem selbst Elon Musk sagt, dass sie es gar nicht haben. Und dann muss es stimmen. Und so ähnlich, muss ich sagen, war es jetzt auch bei DeepSeek. Und ich glaube, es ist immer noch ein bisschen so, oder? Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was ich bei unserer Zielgruppe für unwahrscheinlich halte, aber trotzdem, DeepSeek, ein neues Large Language Model aus China, das ähnliche Werte in den ganzen Benchmarks erreicht wie OpenAI's O1-Modell. Wie gut diese Benchmarks sind und was diese Benchmarks jetzt tatsächlich aussagen, mal dahingestellt. Es erreicht auf jeden Fall ähnliche Werte in diesen Benchmarks. Und angeblich das Ganze zu einem Bruchteil des Geldes. Also anstatt weit über 100 Millionen, um das Modell zu trainieren, haben sie angeblich nur 5 bis 6 Millionen Dollar dafür ausgegeben mit älteren Chips. Also einer der Hauptkostenpunkte bei den KI-Modellen aus amerikanischer OpenAI-Sicht, sag ich mal, ist ja, dass um immer besser zu werden oder gut zu sein, brauchst du eben diese gigantischen Mengen an sauteuren spezialisierten Computerchips, die halt hauptsächlich Nvidia herstellt. Und scheinbar ist es jetzt gar nicht so, weil die haben es halt viel billiger gemacht mit älteren Chips, weswegen auch direkt der Aktienkurs von Nvidia massiv eingebrochen ist. Ich glaube, der größte Wertverlust an der Börse jemals. Und gleichzeitig, und vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, weil zum einen ist es ja so bei DeepSeek, dass man gar nicht so genau weiß, wie viele Chips haben sie jetzt benutzt, wie viel hat es tatsächlich gekostet, wie viel politisches Interesse steckt dahinter, dass es so wenig Geld war. Und zum anderen ja offenbar, und da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu, weil es wahnsinnig lustig ist, DeepSeek ja offenbar ein Destillat von ChatGPT ist. Also ChatGPT eines der Tools war, das genutzt wurde, um dieses neue Modell zu trainieren. Und wo ich mich dann frage, okay, fair enough, aber ChatGPT hat halt so viel Geld gekostet und dann das neue Modell da draufzusetzen, hat weniger Geld gekostet, aber hätte das auch funktioniert ohne die Vorarbeit, die teure Vorarbeit, die OpenAI geleistet hat? Also wie sehr traust du dieser Zahl von 5 Millionen für das Modell?
Ja, nur der Punkt ist an der ganzen Sache, ist so ein bisschen, I don't really care. Also das ist so, ich meine, bei diesen 5 Milliarden, da muss man dazu sagen, die Kosten für die Chips sind da nicht mit drin. Bei 5 Millionen oder 5,6 Millionen US-Dollar sind das, sondern das ist reine, so viel Energie und Strom haben wir ausgegeben, um zu trainieren. Also das ist reines Laufzeit sozusagen. Da ist nicht Materialkosten mit drin, da sind jetzt auch nicht irgendwie die Arbeitskosten mit drin, der Experten, die dieses Modell gebaut haben. Da ist nicht irgendwie eventuelle Datenkosten drin oder Lizenzkosten oder Aufbereitungskosten mit drin. Genau, und was sie eben gemacht haben, ist das Modell dann auch unter anderem im Output von ChatGPT trainiert. So, man kann da jetzt, glaube ich, rausgehen und sagen, na ja, wäre das gegangen. Der Punkt ist, es ist im Großen und Ganzen relativ egal, ob es möglich gewesen wäre oder ob es nicht möglich gewesen wäre. Denn ja, das Modell ist jetzt Open Source und damit ist halt eher der viel, viel interessantere Aspekt an der Stelle weniger, wer war zuerst da oder wer hat jetzt recht, sondern das untergräbt im Grunde die gesamte kommerzielle Logik von OpenAI. Und das ist viel, viel wichtiger, finde ich, an der Stelle.
Total, das finde ich jetzt aber gar nicht so ein Widerspruch, weil ich glaube, unabhängig davon, wie viel es gekostet hat, durch dieses Narrativ, hey, ist es so viel billiger und es ist Open Source und wir stellen es einfach so zur Verfügung. Klar, das, was wir ja auch schon hier im Podcast auch schon mehrfach gesagt haben, das macht es natürlich so gut wie unmöglich, dass die Investitionen, die in OpenAI jetzt schon getätigt wurden, jemals in irgendeiner Form wieder reingeholt werden.
Ja, definitiv.
Gleichzeitig finde ich das aber schon auch relevant, die Frage, wie teuer ist es denn jetzt oder war es denn jetzt? Weil es scheint ja schon deutlich effektiver zu sein. Also ich habe Posts gesehen von Leuten, die das Ding auf einem Raspberry Pi gehostet haben. Ich habe einen Hugging Face Engineer gelesen, der mal vorgerechnet hat, dass du ein Tool, um das Ding selber komplett zu nutzen, in einem akzeptablen Speed mit einer akzeptablen Token pro Sekunde Rate, ein Setup dafür kostet ungefähr $6,000. Unter $6,000 mit einfach kommerziell erhältlichen Tools und Server-Dingern. Du brauchst halt, ich glaube, 650 Gigabyte RAM oder irgendwie sowas. Das kostet halt ein bisschen Geld, aber ist jetzt nicht das Ende der Welt. Und ich glaube, das macht zumindest das Argument, was wir ja als große KI-Skeptiker so ein bisschen immer hatten mit, okay, man kann damit irgendwie coole kleine Produkte bauen, aber man kann damit kein Produkt bauen, das $5 Milliarden im Quartal verdient. Die Frage stellt sich jetzt gar nicht mehr so sehr, sondern jetzt ist die Frage, okay, wenn das Tool oder wenn die Technologie so einfach und günstig, verhältnismäßig günstig anzuwenden ist, dann ist ja schon die Frage, dann gibt's ja vielleicht schon Anwendungsmöglichkeiten, die sich monetarisieren lassen, auch wenn es nicht OpenAIs ChatGPT ist, oder?
Naja, ich meine, das ist ja genau der Punkt, ne? Wie viele Anwendungsmöglichkeiten gibt es, die sich monetarisieren lassen und inwiefern ändert das die Rechnung? Ich denke, das sind zwei unterschiedliche Fragen und ich glaube, es muss mal so ein bisschen, ne? Also ist der Artikel in Bullet Points automatisiert zusammenfassen, ist das ein Business Case? So, ja, ich kann das jetzt günstiger machen. Cool. Also ich glaube, also an der Stelle muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Es gab halt schon davor große Probleme damit, sensible Business Cases zu finden, die tatsächlich auch funktionieren, die tatsächlich auch nennenswert monetären Impact haben. Jetzt kann ich das natürlich einen Ticken anders rechnen. Das löst aber das Problem 1 nicht oder auch nur bedingt. Weil was natürlich DeepSeek nicht macht, ist tatsächlich besser sein. Also das muss man ja auch dazu sagen. Es ist im besten Fall das gleiche Modell oder ein ähnliches Modell, was immer noch die gleichen Probleme hat, wie es ist unzuverlässig, es ist fragil, es ist nicht deterministisch im Einsatz, es hat keinerlei Relation zu Wahrheit oder Lüge. All diese Dinge wurden ja nicht geändert. So, das heißt, klar, der Einsatz ist günstiger geworden. Klar, ich kann das jetzt selber hosten. Klar, ich kann mir meinen eigenen On-Premise-Server hinstellen und das jetzt da rödeln lassen. Und das macht mich auch sicher etwas unabhängiger von einem ChatGPT oder OpenAI. Es sorgt auch dafür, dass die Sachen, die ich da reinwerfe, natürlich datenschutztechnisch gleich sehr viel andere Dimensionen haben, weil wenn es mein Server ist, ist es wurscht. Das ist nicht 100% wurscht, aber ich meine, ich kann dann gleich sehr viel anders im Grunde agieren. Punkt ist halt nur, ne, das löst das erste Problem nicht, dass ich überhaupt erst Use Cases brauche, für die ich es einsetzen kann.
Also ich sehe es insofern ein bisschen anders, weil also ich bin total bei dir. Ich glaube nicht, nach wie vor nicht, dass uns das jetzt irgendwie näher an AGI ranbringt. Also auch wenn jetzt OpenAI mit der ganzen Rechenleistung, die sie haben und den modernen Chips jetzt die Lösung von DeepSeek nimmt, was sie ja können, sie ist ja Open Source, und quasi sagt, okay, wir machen jetzt das Gleiche mit diesen Effizienzsteigerungen, aber mit der ganzen Rechenleistung, die wir schon haben. Mein ganzer Stand und was ich gelesen habe und wie ich das so wahrnehme, ist es immer noch so, dass wir erreichen AGI nicht dadurch, dass wir an die, also so eine Art LLM einfach nur mehr Daten und sowas werfen. Also
grundsätzlich. Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja wieder eine sehr, sehr andere Thematik. Aber AGI ist ein Mythos. Das ist eine Story, die sich die gesamte Industrie erzählt als der Endpunkt. Aber es gibt keinerlei empirische Anhaltspunkte, dass AGI überhaupt möglich ist und B, dass diese Unternehmen überhaupt auch nur in die Nähe davon kommen.
Total.
Also das muss man ja auch noch dazu sagen. So, das ist ja alles nur eine Story, die sich die Leute da erzählen.
Bin ich total dabei. Ich sehe trotzdem nur so ein bisschen, dass ich finde, das ist ja an sich gar nichts Schlimmes. Also ja, wir können ja drüber reden, was der Hype auslöst und so weiter und wie AGI, diese Vision von AGI auch benutzt wurde, um quasi zu lügen. Ich meine, selbst bei OpenAI wurde ja im letzten Jahr veröffentlicht, die Definition gegenüber Microsoft von AGI ist ja nur, sie machen 100 Milliarden Umsatz und dann nennen sie es AGI. Aber ich finde, es ist ja grundsätzlich bei einer neuen Technologie nichts Verwerfliches zu sagen, okay, sie macht halt kleine Detailverbesserungen oder Detaillösungen möglich. Und das, finde ich jetzt schon, ist ja dadurch deutlich realistischer geworden. Ich würde gleich am Schluss gerne noch ein bisschen dazu kommen, so, ich glaube, dass wir da so eine Verschiebung sehen von weg von, hey, wir müssen die technologische Vorherrschaft erreichen und es jetzt noch stärker in Richtung dahin geht, wo es meines Erachtens hingehört, nämlich in die Produktecke und UX-Ecke. Und was machen wir damit eigentlich? Weil das jetzt eben einfacher möglich ist, auch Sachen auszuprobieren. Die Startups oder die Leute, die damit Sachen gebaut haben, die bisher sehr abhängig waren von OpenAI, wo wir auch immer gesagt haben, okay, ja, ihr könnt das jetzt machen, aber OpenAI wird die Preise irgendwann erhöhen müssen. Lohnt sich das dann immer noch? Die Frage stellt sich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so stark. Würde ich gerne am Schluss noch zukommen. Lass uns vielleicht, weil wir jetzt so ein bisschen schon damit angefangen haben, einmal kurz in die Richtung gehen, was bedeutet das für OpenAI? Wir haben es schon angesprochen. Ich sehe gerade jetzt, wenn Modelle, die so gut sind wie ChatGPT, quasi gratis zur Verfügung stehen und im Zweifelsfall noch besser werden, auch außerhalb von OpenAI, kann die Investitionen abschreiben, oder?
Ja, ich denke, also Microsoft hat ja immer noch investiert, ja zumindest in die Infrastruktur zusammen mit OpenAI so gesehen. Ich glaube nicht, dass sie es abschreiben können. Ich denke, der Punkt ist halt einfach der, und ich meine, das macht ja Facebook schon länger mit ihren Llama-Modellen, die sie ja auch Open Source freigeben, ganz bewusst aus dem Grund, dass sie versuchen, OpenAIs Markt da im Grunde eigentlich zu untergraben. Ja, selbst wenn das jetzt der Riesendurchbruch noch kommt und jetzt irgendwie wir super KIs haben, die tatsächlich 100% korrekte Aussagen liefern, jedes einzelne Mal, jo, der Markt wird sehr, sehr, sehr anders aussehen und OpenAI wird nicht in der Lage sein, eine Monopolstellung einzunehmen darin.
Und ich glaube, eine Monopolstellung ist der einzige Weg, also quasi eine Killer-App finden, eine Killer-Anwendung finden und die monopolisieren, ist ja eigentlich der einzige Weg, wie sie die Kosten, die sie schon verursacht haben, jemals wieder reinholen können.
Ja, definitiv.
Insofern, ja genau, sehe ich auch nicht, wie OpenAI dann mal rauskommt. Ich möchte aber noch auf den Seitenaspekt reingehen. Und ich glaube, du fandest es vorhin schon lustig, ich finde es auch immer noch sehr lustig, dass OpenAI sich jetzt beklagt hat, dass es ja eine Copyright-Verletzung und Verletzung ihrer Terms of Services wäre, dass DeepSeek ihr Modell genutzt hat, um DeepSeek, um das zu trainieren. Und das ist natürlich wunderbar ironisch, dass OpenAI halt genau das Gleiche gemacht hat mit dem geistigen Eigentum von Millionen, dass sie sich jetzt versuchen, darüber zu beklagen, obwohl sie gerade ja noch in dem Lawsuit mit der New York Times, die New York Times hat ja gegen OpenAI geklagt, weil OpenAI ganz eindeutig Inhalte der New York Times benutzt hat, um ChatGPT zu trainieren. Und in diesem Lawsuit argumentiert OpenAI ja ganz explizit, dass sie sagen, ja, es geht gar nicht anders, das ist Fair Use und wir benutzen so viele Daten, dass diese paar New York Times Artikel, die wir da rein haben, im Endeffekt so unwichtig sind für den gesamten Trainingskorpus, dass wir dafür auf jeden Fall nicht bezahlen müssen. Und dass ihnen jetzt genau dasselbe passiert, ist schon wahnsinnig lustig.
Extrem. Extrem. Also, ja.
Ich habe dazu einen Text gelesen von 404 Media. Die sind tatsächlich ziemlich gut, was so Tech-Berichterstattung angeht. Ich kann es auch unten verlinken. Und in diesem Text, ich möchte es einfach kurz zitieren, er beschreibt auch genau das, was ich gerade beschrieben habe mit dem Lawsuit. Und er schreibt dann nur, und ich zitiere wörtlich, I will explain what this means in a moment, but first, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- wird sicher nicht dazu führen, dass sie auf einmal ein besseres Standing in diesem Lawsuit haben. Auch das ist also noch ganz interessant, was dann da eigentlich rauskommt. Und es führt für mich dann aber wieder auch so ein bisschen zurück zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen hatten. So, wenn du jetzt, wenn kleine Modelle oder günstige Modelle wie DeepSeek die großen Modelle irgendwie brauchen, um das zu trainieren, wie kriegt man dann eigentlich neue Informationen in diese kleineren Modelle? Muss dann erst OpenAI wieder geupdatet werden, damit die kleineren sich alle dran trainieren können?
Ja, also das ist auch, ich müsste aber nochmal reingehen, aber soweit ich es verstanden habe, wurde das Modell nicht 100% trainiert, sondern ist an OpenAIs ChatGPT-Output, sondern das war Reinforcement Learning. Also man hat das nochmal on top gesetzt sozusagen. Der Punkt ist nur, das kannst du mit jedem anderen Modell genauso machen. Man hat halt einfach OpenAI benutzt, weil Marktführer und die API-Rates relativ günstig sind.
Wir haben jetzt über OpenAI gesprochen, super lustig, behalten wir im Auge. Wir haben über die Technik gesprochen, soweit wir das können. Lass uns mal zu dem Kern des Ganzen kommen, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen hatte, nämlich was bedeutet das jetzt eigentlich für Medien und für Leute, die im Medienbereich was mit KI machen? Also ich finde schon, und du wirst mir sicher widersprechen, aber ich bin gespannt auf deinen Widerspruch. Ich finde schon, dass jetzt die Leute, die tatsächlich was damit machen und sagen, hey, ich habe jetzt hier halt irgendwie eine App gebaut, die dir beim Schnitt hilft oder bei Übersetzung, sonst was, was halt diese klassischen KI-Use-Cases, die es ja schon gibt, die bisher halt an OpenAI in den allermeisten Fällen irgendwie dranhängen, die das jetzt viel, viel einfacher machen können. Es wird viel mehr Leute geben, die auf einmal vielleicht damit experimentieren können und viel mehr maßgeschneiderte Lösungen. Und ich glaube, ist jetzt nicht gerade erst die Stunde der ProduktentwicklerInnen, sag ich jetzt mal ganz allgemein, ich meine das in Häusern, ich meine das in Startups und so weiter und so fort, ist die jetzt nicht eigentlich gerade erst gekommen? Weil, selbst bei so Themen wie UX oder sowas, jetzt, wenn die Technik so allgegenwärtig wird, dann hast du ja schon einen Vorteil, wenn du die beste UX machst. Und wenn das Ding einfach am besten aussieht und am einfachsten funktioniert, am einfachsten in dein Redaktionssystem geht oder was auch immer, ist jetzt nicht genau die Stunde dieser Produktleute eigentlich erst gekommen?
Ja, total, weil wenn wir eins wissen, ist, dass Redaktionssysteme sich durch glänzende UX-Leistungen auszeichnen.
Naja, aber deswegen ist ja da Platz für Leute, die was Besseres bauen, zum Beispiel mit KI.
Ja, weißt du, der Punkt ist an der Stelle, ja, vielleicht, who knows, maybe. Ich glaube, der Punkt ist der, ich glaube, es wird sehr überschätzt, wie viel passiert, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele Use Cases es tatsächlich auch an der Stelle gibt. Ja, UX ist ein Thema, aber auch an der Stelle muss man ja auch sagen, ehrlicherweise, ich habe als Redaktion mein CMS und ich habe dann meine drei Button drin, aber das wird alles über den Dienstleister eingebaut. Da habe ich als Redaktion in der Regel nicht so viel Spielraum drin. Ich mache das vielleicht in Kooperation, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich von heute auf morgen da fix wechseln und das Konkurrenzprodukt nutzen.
Ja, also ich werde gar nicht so sehr an den jetzt an Redaktionssystemen aufgehangen. Ich meine generell auch an die Lösung, von den Lösungen, die wir jetzt schon einige gesehen haben, wie gesagt, auch im Thema Schnitt und so weiter, jetzt gar nicht unbedingt an Redaktionssysteme angeknüpft, sondern von mir aus einfach Teile der Tool-Suite, die halt Journalistinnen und Journalisten im Alltag nutzen, dass es da jetzt wahrscheinlich irgendwie zu einer kleinen Explosion, wie auch immer, von Möglichkeiten kommen wird. Also, dass es auf einmal viel, viel mehr Tools gibt, die man ausprobieren kann. Klar, viele davon werden sich nicht durchsetzen, das ist ja immer so. Aber, dass die Möglichkeiten, dass viel, viel mehr entsteht und da vielleicht tatsächlich auch wirklich viele nützliche Sachen dabei sind, die jetzt auch noch einfacher und billiger funktionieren, die ist doch schon gestiegen, oder?
Naja, ich glaube, also der Punkt ist an der Stelle, das haben doch alle Anbieter die letzten 18 Monate längst gemacht, irgendwelche Dinge einzubauen. Klar, die können jetzt vielleicht mittelgünstiger anbieten, die können vielleicht einfach auch ein paar mehr gehostete in Europa-Funktionalitäten mit einbauen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob es da jetzt erst die riesige Explosion gibt, weil alle haben die letzten 18 Monate damit verbracht, auf Teufel komm raus, diese Sachen irgendwie zu integrieren. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu zynisch, aber ich sehe es nicht tatsächlich.
Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich 10 Ideen im Kopf habe von Sachen, wo ich sagen würde, hey, das geht jetzt, was vorher nicht ging. Aber ich habe doch schon irgendwie das Gefühl, dass einfach die Möglichkeit, die Möglichkeit, das selber zu machen, allein das selber zu hosten und dass das Open Source ist und dass man sie selber auch dran rumbasteln kann, einfach dadurch, dass es so gecrowdsourced wird, also einfach, dass sie jetzt vielleicht Leute damit beschäftigen können, die sich vorher nicht damit beschäftigen konnten und Leute jetzt an Teilen von dieser Toolchain arbeiten können, an denen sie vorher vielleicht nicht arbeiten, weil vorher gab es ja immer diesen Spruch von dem Moat, also von diesem Burggraben um AI.
Ja, weißt du, der Punkt ist der, es ist ja nicht das erste Open-Source-Modell. Es ist das erste Reasoning-Open-Source-Modell. Das ist wahrscheinlich der einzig große Unterschied an der Stelle.
Gut, und dass du lokal hosten kannst und dass du günstiger nachtrainieren kannst. Meinst du musst es, wir sind in einem Podcast. Johannes Klingbeil schüttelt den Kopf. Du sag es mit deinen Worten.
Ich weiß, ich habe gerade den Kopf etwas skeptisch geschüttelt. Also Llama gibt es ja schon länger. Die Open-Source-Modelle von Facebook, die ich ja auch hosten kann, die ich auch nutzen kann, die sicher nicht auf dem gleichen Niveau mitspielen. Ich denke, was es halt vor allem zeigt, und das ist es, denke ich, das einzig Relevante. Es wird jetzt, glaube ich, nicht die große Tool-Explosion geben, weil viele dieser Möglichkeiten vorher schon gegeben waren. Ich denke, wie gesagt, der Punkt ist halt eher, es untergräbt gerade krass das Narrativ Amerikas und es untergräbt krass das Narrativ, dass ein OpenAI und ein Microsoft sich da zurechtgelegt haben und ein Nvidia sich zurechtgelegt haben, auf deren Basis im Grunde mehr oder weniger die gesamte Tech-Industrie gerade ausgerichtet wurde, wo alle Investitionen reinfließen, wo irgendwie alle Blicke hingingen und jetzt kommt ein kleines scrappy chinesisches Startup, glaube ich sogar ein Hedgefund.
Wobei man das ja schon, glaube ich, ein bisschen einschränken muss. Genau, es kommt ja von einem Hedgefund und es ist, glaube ich, so, wie ich das verstanden habe, ein bisschen einfach das Hobbyprojekt des Hedgefund-Gründers gewesen, der also schon sehr, sehr reich und sehr, sehr etabliert ist. Also,
total.
Das war jetzt kein Garagen-Startup, das muss man
vielleicht sagen. Nein, das ist kein Garagen-Startup, definitiv nicht. Aber es zeigt halt trotzdem so, jo, ey, die Story, die ihr euch da erzählt, die ist nicht unbedingt korrekt. Und das ist ja jetzt auch keine neue Kritik an der ganzen Sache, sondern ich meine, so eben gibt ja genügend Kritiker auch aus dem Feld, die schon länger sagen, hey, dieses Skalieren funktioniert nur bis zum gewissen Punkt. Und alles darauf auszurichten, weiter zu skalieren, wird nur begrenzt funktionieren. Ergo, hier ist eine Bubble. Und was natürlich DeepSeek zeigt, ist, ja, hier ist eine Investment-Bubble.
Ich finde ich auch, ich habe jetzt die Namen leider gerade nicht parat, aber ich weiß auf jeden Fall auch auf LinkedIn zum Beispiel, dass es da durchaus schon eigentlich die ganze Zeit Leute gibt, die genau das mit diesem, es gibt eigentlich keinen Burggraben und es wird am Ende nicht an der Technikhoheit oder der Verfügbarkeit von den Chips liegen. Die gibt es tatsächlich schon lange und die können sich, glaube ich, wirklich sehr bestätigt fühlen, dass sie also die ganze Zeit recht hatten.
Definitiv.
Mit dem, was da passiert ist. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch eine ganz kleine Runde davon wegdrehen. Wir hatten das vor einigen Folgen schon mal kurz angesprochen, wo wir so über Zukunftsvisionen und sowas gesprochen haben. Wenn die Blase jetzt tatsächlich platzen sollte, und es rauskommt, okay, wir können diese Technologie nutzen, für was auch immer, lass uns da nicht weiter drüber reden, ob man sie jetzt für was Sinnvolles nutzen kann oder nicht, aber sie ist irgendwie da, man kann sie nutzen und man braucht dafür nicht diese gigantischen Datencenter, die schon gebaut wurden. Was machen die mit diesen Datencentern?
Die Nutzung von bestehenden Modellen noch günstiger machen, denn dann hast du Infrastruktur und du musst sie auch bedienen, das heißt, die Kosten gehen immens nach unten und ich werde die Sachen im Grunde zu den Stromkosten nutzen können. Das ist die Konsequenz. Also wäre jetzt ja auch
nicht. Also du meinst, dass sie quasi die Rechenleistung lieber dann für günstigere KI-Modelle verschleudern, als zu sagen, hey, we're cutting our losses?
Nee, dass die Rechenleistung einfach günstiger verkauft wird. Weil ich habe ein Überangebot an Rechenleistung dann, das ich irgendwie nutzen muss. Das heißt, die Konsequenz wird halt sein, dass mehr oder weniger zu den Stromkosten ich Rechenleistung einkaufen kann.
Und du meinst du jetzt für KI-Lösungen speziell oder generell, also ich meine, keine Ahnung, Amazon Web Services oder Microsoft, die das ja alles auch im Rahmen ihrer Cloud-Dienste hosten, dass das dann auch für andere Use Cases und andere Technologien gilt, für die man sich Rechenleistung halt mietet? Oder ist das speziell für KI?
So der aus. Also ich denke, das kommt halt sicher drauf an. Am Ende sind es GPU-Cluster, beziehungsweise jetzt inzwischen halt spezialisiertere KI-Chip-Cluster. Das kommt drauf an.
Also ich bin kein Experte, aber das sind ja alles Grafikkarten, die wir da benutzen.
Zum Teil.
Vielleicht ist dann doch der Durchbruch von Cloud Gaming irgendwann. Das hatte ich vor einem Jahr oder so schon mal als Theorie, dass wenn das auf einmal so wahnsinnig günstig wird, vielleicht können wir dann alle Videospiele streamen. GeForce ist ja Nvidia auch dabei mit GeForce Now mit diesen Sachen. Weil ich denke immer an diese Geschichte, die du mal erzählt hast, mit dem, dass E-Mail-Spam ja eigentlich eine Folge des Platzens der Dotcom-Blase war, weil auf einmal in Silicon Valley Leute auf der Straße standen und Festplatten mit Kundendaten verschleudert haben für Centbeträge. Und ich frage mich die ganze Zeit immer noch, wenn diese Blase tatsächlich platzen sollte, was ist das Spam-E-Mail-Äquivalent zu dem, was dann passiert, dass diese ganzen Server, gigantischen Serverfarmen alle gebaut wurden, die man, mit denen man mit KI vielleicht nicht so viel oder kein Geld verdienen kann. Was macht man damit stattdessen? Das finde ich immer noch eine interessante Frage. Und Cloud Gaming ist vielleicht eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob du noch eine bessere hast.
Ich müsste drüber nachdenken, tatsächlich.
Vielleicht nehmen wir das mal die nächste Folge mit. Ich fände das ganz interessant, was ist da noch, weil, wie gesagt, das mit dem Cloud Gaming sage ich auch schon seit einem Jahr, was Besseres ist mir bisher auch noch nicht eingefallen, aber da muss es ja noch was Besseres geben.
Kannst du mal DeepSeek fragen.
Ich könnte mal DeepSeek fragen, aber ja, vielleicht, es gibt ja noch andere Sachen, für die man Rechenleistung braucht, habe ich mir sagen lassen. Also für irgendwas brauchen wir die ganzen Dinger, ja. Und was da noch, ob es da dann andere Möglichkeiten gibt und ob auf diesem Boden dann auch was Neues wachsen kann, finde ich eine ganz interessante Frage.
Die Matrix.
Vielleicht die Matrix. Also ich meine, das Ende der Matrix-Filme ist ja, dass sich jeder selber aussuchen kann, ob er der Matrix wohnt oder nicht. Und hey, es ist ein Angebot. Wenn man sich die Welt so anguckt, warum nicht?
Wir sollten optimistisch sein.
Ja, wir sollten optimistisch sein, dass es eine gute Matrix wird. Ich hoffe, die Roboter sind gnädig zu uns. Ja, super. Ich würde sagen, wir können die Folge hier beenden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Folge vielleicht schon inhaltlich überholt ist, wenn wir sie veröffentlichen. Ich glaube, wir werden noch mehr darüber lernen, wie DeepSeek genau funktioniert, was dahinter steckt, welche politischen Interessen dahinter stecken. Ist, glaube ich, gerade relativ spannend in den OpenAI-Warrooms, wo sich über Monetarisierung Gedanken gemacht wird. Auch da wird es irgendwann eine Antwort geben müssen. Und ich würde sagen, wir bleiben dran und ja, hören uns nächsten Monat und dann, wenn nicht irgendwas wahnsinnig Spannendes passiert, auch mal mit einem anderen, es wird wieder ein KI-Thema geben, aber vielleicht auch mit zusätzlich noch einem anderen Thema, oder?
Garantiert.
Trump wird sicher auch irgendwas machen. Ja. Gott sei Dank. Dann vielen Dank, dass ihr auch diesen Monat wieder dabei war. Ich hoffe, es war nicht zu viel KI, aber seien wir ehrlich, ihr denkt eh die ganze Zeit drüber nach. Und ja, vielen Dank, Johannes, und wir hören uns im Februar.